Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal geht's in den süddeutschen Raum, denn mein heutiger Gesprächsgast lebt und arbeitet in Franken. Und arbeiten ist auch gleich das zentrale Stichwort für diese Folge, denn sie ist Geschäftsführerin des Unternehmens Access Inklusion im Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen. Ganz herzlich willkommen, Andrea Seeger.
Hallo Ingolf.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Wir wollen heute natürlich ein bisschen was zum Thema Einstieg ins Berufsleben besprechen, thematisieren. Und ich weiß auch, dass du Erfahrung schon hattest bei dem Thema der Übergänge in Arbeit mit einer Person mit dem Williams-Beuren-Syndrom. Und hoffe, dass wir vielleicht auch darauf zu sprechen können. Bevor wir aber einsteigen, es ist immer üblich, dass mein Gast ein Geräusch macht, was so typisch ist für seinen Arbeitsalltag. Hast du da ein Geräusch?
Yippie!
Yippie?
Ja, Yippie, weil Yippie steht für, wenn wir einen Erfolg haben, im Sinne von, da wird eine Vermittlung draus in den allgemeinen Arbeitsmarkt, dann feiern wir Erfolge und dann gibt's eben eine Yippie-Nachricht, die auch ans ganze Team geht, das, was gelungen ist. Und wir feiern das dann auch mit Obstkörben und ja, damit alle sich dran freuen können. Deswegen passt Yippie ganz gut.
Ja, dann gehen wir mit Yippie rein in unser Gespräch. Und ich würde dich anfangs mal fragen, wie bist du eigentlich zu dem Thema Teilhabe und von Inklusion im Arbeitsleben gekommen? Aus welcher beruflichen Ecke kommst du oder hast du ein Studium, eine Ausbildung gemacht in dem Bereich auch?
Ja, ich komme von verschiedenen Ecken tatsächlich. Ich bin gelernte Bürokauffrau und Werbefachwirtin und habe dann studiert, soziale Arbeit. Ich bin also auch Diplom-Sozialpädagogin. Und als ich mich dann beworben habe nach meinem Studium für das Thema, bin ich eben gelandet bei Access Inklusion im Arbeitsleben, die damals ganz neu sich gegründet haben aus einer Elterninitiative und anderen gemeinnützigen Trägern. Und die Ausschreibung sagte, es wird jemand gesucht mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, Präsentation und Moderation und sozialer Arbeit. Und dann dachte ich, die Stelle ist mir auf dem Leib geschrieben. Und dann habe ich mich beworben und die Entscheiderinnen haben das genauso gesehen. Und so bin ich hier gelandet. Und vielleicht noch als Hintergrund, auch ich komme aus einer Familie, die betroffen ist, weil ich habe drei Geschwister, die selbst auch eine Behinderung hatten. Und zwar kognitive Behinderungen, das war mir aber zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so klar, weil ich sie immer genommen habe, wie sie eben sind. Und auch niemand einen Schwerbehindertenausweis hatte.
Mhm. Noch vorab die Frage, du hast jetzt schon gesagt, wo du dich beworben hast, vielleicht kannst du noch mal sagen, in welcher Stadt und Region bewegen wir uns? Franken, hatte ich schon gesagt.
Ja, also wir sind hier jetzt in Nürnberg gerade. Wir haben aber auch Abteilungen in Erlangen und in Bamberg und wir sind ein Fachdienst zur beruflichen Inklusion behinderter Menschen mit besonderen Unterstützungsbedarfen. Also zu uns kommen nicht die sehr gut qualifizierten Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern die ohne Unterstützung überhaupt keine Chance hätten, im allgemeinen Arbeitsmarkt anzukommen. Und vielleicht auch noch so weit, wir sind 57 Mitarbeitende, davon haben über 20% selbst eine anerkannte Schwerbehinderung. Weil uns das wichtig ist, dass wir das, was wir von Arbeitgebern uns wünschen, auch selbst vorleben.
Und kannst du vielleicht ein paar Sachen sagen zu den Arbeitsbereichen von Access? Also was macht ihr oder wofür seid ihr spezialisiert?
Ja, tatsächlich. Also letztendlich kann man sagen, wir sind für das Thema berufliche Orientierung, berufliche Qualifizierung und natürlich auch Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zuständig. Mit anschließender beruflicher Sicherung, das heißt, wenn Menschen einen Arbeitsvertrag haben, können wir auch dafür sorgen, dass die Arbeitsverhältnisse hoffentlich stabil bleiben. Und das tun wir für die Zielgruppen, angefangen von den Schülern und Schülerinnen, bis hin, dass zu uns auch Menschen kommen, die vielleicht schon 55 oder 60 Jahre alt sind und da nochmal sich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wieder eine Stelle finden wollen. Und von den Formen der Beeinträchtigungen. Es sind sehr viele kognitiv beeinträchtigte Menschen, aber auch körperlich beeinträchtigte, psychisch beeinträchtigte Menschen und teilweise auch sinnesbeeinträchtigte. Und viele Menschen haben einfach auch multiple Vermittlungshemmnisse.
Wie ist es mit den Kooperationspartnern? Also gehen wir mal davon aus, wenn diese Folge einige hören, die ein Kind haben, was so vielleicht 10, 12 ist und sich schon mal die ersten Überlegungen machen, so Richtung beruflichen Übergang. Da gibt es ja zum Beispiel die Agentur für Arbeit, den Integrationsfachdienst. Kannst du ganz kurz zu diesen Organisationen etwas sagen, welche Aufgaben die haben und inwiefern die mit denen zusammenarbeitet?
Also vielleicht vorausgeschickt, ich glaube, wenn Eltern sich mit 12, 13 schon über die berufliche Zukunft ihrer Kinder Gedanken machen, dann ist es ein Ticken zu früh und vielleicht auch ein Zeichen, dass da zu viel Druck entstehen könnte. Also da würde ich jetzt erstmal sagen, Kind ist erstmal Kind und Kind sein lassen. Und ich denke aber, dass es sinnvoll ist, von der Zeitschiene her, also das Jahr bevor die Schulentlassung ansteht, und da ist man ja dann in der Regel, je nachdem welche Schulart man hat, vielleicht 14, 15, 16 Jahre alt oder auch noch älter, ist vorausgeschickt. Dann zu deiner Frage zu den Kooperationspartnern. Natürlich, wenn es um das Thema berufliche Inklusion geht, ist die Agentur für Arbeit nicht wegzudenken. Und da ist dann auch der geeignete Zeitpunkt, mit der Agentur für Arbeit in Kontakt zu treten. Die Agentur für Arbeit hat spezielle Reha-Berater und Beraterinnen, die zuständig sind für den Personenkreis, von dem wir heute sprechen. Die Integrationsfachdienste sind auch zuständig für diesen Personenkreis. Das ist geregelt im Gesetz. Wer das nachlesen will, das ist geregelt in Paragraphen 192 SGB 9. Was sind die Aufgaben der Integrationsfachdienste? Da sind auch explizit tatsächlich die Schulabgängerinnen benannt. Und je nach Bundesland gibt es da eben auch verschiedene Modelle in den verschiedenen Bundesländern. Und ich denke aber, gut ist es, wenn man sich da bei der Agentur für Arbeit beraten lässt, weil die kennen alle diese Modelle, die kennen auch alle Kooperationspartner und von daher ist das immer so die erste Anlaufadresse. Neben dem engen Austausch mit der Schule natürlich auch. Die Lehrer und Lehrerinnen kennen ja ihre Schüler und Schülerinnen mit ihren Kompetenzen auch ganz gut. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man da in einem engen Austausch ist, miteinander, gemeinsam, immer. Und auch vertrauensvoll hoffentlich.
Seid ihr kein Integrationsfachdienst, kann man sagen, oder doch?
Tatsächlich nicht im Sinne des Gesetzes, wie ich es gerade benannt habe, nicht im Sinne des Paragraphen 192 SGB 9. Uns zeichnet aus, dass wir aus der betroffenen Szene kommen. Wir wurden schon 1998 gegründet und unsere Gesellschafter sind drei. Das sind vor allem zwei Elternvereine. Da ist jetzt auch ganz neu dabei das Thema das Deutsche Down-Syndrom-Infosender, das vielleicht bei vielen auch sehr bekannt ist. Da ist auch dabei der Freundeskreis des Wichernhauses e.V. Das ist ein Elternverein an der Schule für Körperbehinderte. Und unser Hauptgesellschafter mit einem Anteil von 50% ist das Zentrum für selbstbestimmtes Leben e.V. in Erlangen. Das sind hauptsächlich körperlich behinderte Menschen organisiert. Und die wollten damals tatsächlich schon sehr früh den Automatismus durchbrechen, nach der Förderschule in die WFBM und haben dann gesagt, wir wollen da einen eigenen Fachdienst gründen. Und ja, so sind wir entstanden damals mit 6 Personen. Ich war von Anfang an dabei und heute sind wir eben 57 Mitarbeitende auf ungefähr 41 Vollzeitäquivalenten.
Wow, seid ihr sehr groß gewachsen und du hast es ja schon angedeutet, das ist ein ganz breites Aufgabenspektrum, was ihr abdeckt. Ich würde jetzt mal vor allem danach fragen, nach diesem Übergang von der Schule ins Arbeitsleben. Wie ist dann da so ein typischer Ablauf? Ab wann melden sich da Familien bei euch oder geht ihr schon automatisch in Schulen? Kannst du da vielleicht etwas zu sagen?
Ja, wir haben dadurch, dass wir halt viele Modellprojekte auch schon seit 98 am Start hatten, haben wir uns sehr stark mit den Förderschulen, mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung vernetzt hier bei uns in der Region. Und da sind wir auch sehr bekannt natürlich. Da haben wir auch Pionierarbeit geleistet bei uns hier in der Region. Und wie gesagt, wir fangen eigentlich an so in der 11. Klasse, wenn wir jetzt von Berufsschulstufe sprechen. Das ist in Bayern so, das sind die letzten 3 Schulbesuchsjahre. Das geht bis zur 12. Klasse. Und dann fangen wir eben schon an, in der 11. Klasse mit den Menschen zu arbeiten, mit den Schülern und Schülerinnen. Die werden von den Lehrkräften vorgeschlagen. Da nehmen aber oft Eltern auch Einfluss drauf und wünschen sich halt auch eine Teilnahme. Und dann wird geguckt, macht es Sinn, dass die teilnehmen? Und wahrscheinlich fragst du mich jetzt gleich, wann macht es denn eigentlich Sinn? Das macht dann Sinn, wenn das auch der Wunsch der Person ist natürlich. Wir erleben manchmal schon, dass es ein großer Wunsch ist von Eltern, dass aber die Jugendlichen diesen Wunsch vielleicht gar nicht teilen oder gar nicht nachvollziehen können. Und es ist schon wichtig, dass natürlich die Schüler und Schülerinnen auch sehr motiviert sind, weil es steht und fällt natürlich mit der Motivation, die sie an den Tag legen. Ja, dann fangen wir an, mit den Schülern und Schülerinnen zu besprechen, was ihr Wunsch ist natürlich, was sie sich vorstellen können in der Zukunft, was sie gerne mal ausprobieren wollen für ein Praktikum. Wir suchen dann mehrwöchige Praktika mit den Betrieben. Die Betriebe sind natürlich ein großer Kooperationspartner von uns. Ohne die läuft gar nichts. Und dann dürfen die Schüler und Schülerinnen in der 11. Klasse schon ja mehrwöchige und teilweise auch verschiedene Praktika machen. Und unser Personal organisiert das alles, ist da die Schnittstelle und geht auch die ersten Tage mit in den Betrieb, um ein sogenanntes Jobcoaching zu leisten, damit niemand überfordert ist, damit weder Arbeitgeber noch Teilnehmerin das Gefühl haben, alleingelassen zu werden mit der Aufgabe, um so einen Beitrag zu leisten, dass da eine gute Struktur entsteht, dass Ansprechpartner da sind und dass vor allem die Schüler und Schülerinnen auch die Möglichkeit bekommen, sich in ihren Kompetenzen zu spüren. Weil, was schon wichtig ist, ist natürlich, dass gewisse Verselbstständigungsprozesse da schon auch sein müssen. Denn wenn jetzt diese Begleitung am Arbeitsplatz, die findet bei uns in der Regel die ersten 2 Tage, den ganzen Tag statt. Und dann müssen schon sowohl Teilnehmerinnen als auch die betrieblichen Ansprechpartner soweit in der Lage sein, das untereinander zu regeln. Dann schon noch mit wöchentlichen Besuchen im Betrieb, um zu gucken, läuft es noch gut, wo können wir unterstützen. Ja, und wenn das eben zur Zufriedenheit ist von allen Beteiligten, dann wird eben geklärt, ob dann in der 12. Klasse schon noch mehr betriebliche Anteile stattfinden können. Dann gehen die Schülerinnen und Schüler das gesamte Jahr, das ganze gesamte Schuljahr, 3 Tage in den Betrieb, 1 Tag in die Schule und 1 Tag zu uns, zu einem sogenannten Projekttag. Und dann wiederum, dann steht ja die Schulentlassung vor der Tür. Dann wird so im April ungefähr, finden Berufsschulwegeplanungen statt mit allen Beteiligten. Das sind dann die Lehrkräfte, die Schüler, das soziale Umfeld und wir, die Agentur für Arbeit. Und dann wird eben geplant, wird dann nach der Schule weitergemacht mit dieser Maßnahme. Die nennt sich bei uns Schul-UB, Schul für unterstützte Beschäftigung. Und das Ziel, das dann verfolgt wird, ist tatsächlich sicherungspflichtige Beschäftigung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Das mal so ganz knapp, da könnte man jetzt zu allem ganz viel noch ausführen, aber wir haben ja auch nicht einen Tag lang Zeit.
Ja, richtig. Genau, jetzt sind schon 2 Stichworte gefallen. Du hattest gleich am Anfang gesagt, dass da vielleicht zu viel Druck im Kessel wäre, wenn man sich damit schon zu früh stresst, ein Kind soll Kind bleiben. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen einordnen? Was meinst du damit? Erlebst du, dass sehr viel Druck aufgebaut wird? Und von, wenn ja, von wem? Und was ist da deine Erfahrung?
Also ich habe so einen schönen Spruch, der mir immer wieder hilft im Leben. Und der heißt, wenn man am Gras zieht, wächst es auch nicht schneller. Und ich denke einfach, dass das für diesen beruflichen Inklusionsprozess auch gilt. Auch gerade für diesen Personenkreis, der eben von den Kompetenzen nicht so gleichberechtigt ausgestattet ist wie Regelschüler und Regelschülerinnen und eben oder Menschen, die eben höhere Bildungsabschlüsse haben, weil wir arbeiten ja hier mit einem Personenkreis, der erstmal auch keinen Schulabschluss hat, der vielleicht auch im Laufe seines Lebens immer wieder auch mit den Defiziten konfrontiert war und wo das oft auch ein Thema ist, sich vielleicht nicht selbstwirksam zu fühlen. Und mein Credo ist immer, lasst uns gut hinschauen und lasst uns die Rahmenbedingungen so gestalten, dass sie förderlich sind. Und förderlich heißt immer auch möglichst wenig Druck. Am Anfang natürlich schon auch was verlangen. Und da gehört natürlich Pünktlichkeit dazu und da gehört dazu, höfliche Umgangsformen zu haben. Und da gehört natürlich auch dazu, sich was sagen zu lassen. Das muss schon ausgeprägt sein, aber eben nicht, dass wir darauf achten, dass es nicht zu Überforderung kommt. Und weil du das ansprichst, wir haben ja hier auch einen Podcast, denke ich, der sich an Eltern wendet. Wir haben unterschiedlichste Eltern natürlich. Wir haben auch unterschiedlichste Schüler und Schülerinnen. Die Welt ist bunt. Und wir haben natürlich auch ein Spektrum an Elternschaften von Eltern, die selbst überfordert sind mit ihrem eigenen Leben und kaum Unterstützung geben können ihrem Kind. Und wir haben natürlich auch Eltern, die das sich zur zentralen Aufgabe gemacht haben, ihr Kind zu fördern, lebenslang schon. Und da auch großartige Experten und Expertinnen sind, die viel wissen, die aber manchmal auch einen sehr großen Druck auch ausüben, dass das jetzt alles gelingen muss. Manchmal wird dabei auch vergessen, dass es ja auch darum geht, dass das dem Kind auch gut geht. Und das ist mir so ein großes Anliegen, dass wir in den Fokus immer auf den Jugendlichen, die Jugendliche legen. Und geht es dieser Person gut und wo liegen die Entwicklungspotenziale und wie können wir die fördern? Und das können wir fördern, indem wir da mit sehr viel Vertrauen arbeiten, mit sehr viel Arbeit auf Augenhöhe. Das ist bei uns zum Beispiel schon sprachlich so, dass wir uns auch duzen mit unseren Teilnehmenden, also gegenseitiges Duzen. Es ist kein Verlust an Autorität und Klarheit, sondern das zeigt einfach nochmal, wir sind hier ja ein Team und wir arbeiten als Team und du hast ein Ziel und wir begleiten dich da dabei. Und wir gestalten auch die Praktika auch im Stundenumfang so, dass sie passend sind zu den Fähigkeiten der Personen. Also das kann auch mal sein, dass ein Praktikum nur 4 Stunden am Tag ist. Kann auch sein, dass es 6 Stunden ist. Wir gehen aber in der Regel nicht über die 6 Stunden hinaus, weil wir sagen, das ist so anstrengend, 8 Stunden am Tag in Vollzeit irgendwo anzukommen. Da ist man ja eigentlich schon geschafft, von der Anstrengung überhaupt dort zu sein. Oft ist es noch verbunden mit Wegen, mit dem Umgang von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also von daher da wirklich gut auf die Personen individuell immer hinzuschauen, so dass sie da ja in ihrer Komfort- und Entwicklungszone bleiben können. Und das wünsche ich mir von allen Beteiligten, da mitzugehen. Ist mir ein großes Anliegen, weil ich einfach auch die Erfahrung habe, nur so kann es gut funktionieren.
Danke. Und du hattest vorhin schon angesprochen, das Thema Motivation. Das spielt ja da sicher ganz doll mit rein, von dem, was du gesagt hast. Wie sind da deine Erfahrungen und was kannst du zumindest das Umfeld machen, wenn es dann manchmal vielleicht Übermotivation gibt oder wenig Motivation? Wie schätzt du das ein?
Naja, die Frage ist ja immer zu stellen, also nach der Motivation erstmal. Also was motiviert jemand überhaupt, sich einzulassen, in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu arbeiten? Das ist ja für jeden Schüler und für jede Schülerin eine große Entwicklungsaufgabe, von der Schule in Arbeit zu gehen. Also da stecken ja ganz viele Anforderungen dahinter, geschriebene und ungeschriebene Gesetze. Und also das Minimum ist natürlich, dass ich in irgendeiner Form sagen kann, formulieren kann, auch als Schülerin, warum will ich im allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten? Und das kann ja alles sein. Das kann sein, weil ich will genauso wie alle anderen sein. Bis dahin, ich will mein eigenes Geld verdienen. Bis dahin, ich will wichtig sein. Ich will wertvoll sein. Ich will was Sinnvolles tun. Also ganz unterschiedlich. Aber es braucht ja auf jeden Fall einen Antreiber in der Person, damit man das auf sich nimmt, jeden Morgen aufzustehen, sich auf den Weg zu machen, in den Betrieb zu gehen, dort vor Ort eben auch eine bestmögliche Leistung abzuliefern. Natürlich anfänglich erstmal niedrigschwellig mit kleinen Aufgaben und dann immer mehr Übernahme von Aufgaben. Das passiert aber nicht, indem Eltern vielleicht sagen, jetzt sei doch mal motiviert oder dass wir sagen, jetzt sei doch mal motiviert. Also das ist wirklich eine Riesenaufgabe und ich finde auch, dass zu der Aufgabe auch ein Bewusstsein gehört, auch für uns als Fachkräfte und auch für die Eltern, dass der Berufswahlprozess für diese Personengruppe ist kein einfacher Weg, sondern das ist ein Weg, wo es permanent der Gestaltung bedarf. Also wir als Fachkräfte müssen permanent gestalterisch und kreativ unterwegs sein, weil wir die Rahmenbedingungen, die normalerweise gelten für Auszubildende, die kann unser Personenkreis nicht erfüllen, hinsichtlich der kognitiven Anforderungen, oft auch nicht hinsichtlich der körperlichen Anforderungen, die sowas erfordert. Und von daher müssen wir permanent auch mit dem Betrieb arbeiten. Wie können wir im Betrieb die Rahmenbedingungen so verändern, abspecken, dass sie zu den Fähigkeiten der Person passen? Also es ist jedes Mal ein kreatives Annähern und eine Einzelfallgeschichte, Einmal hat ein Seminarteilnehmer zu mir gesagt, das sind ja alles Ringeltauben-Geschichten, die du da erzählst. Ich kannte vorher keine Ringeltauben. Er hat es mir dann erklärt und dann habe ich gesagt, ja, so ist es. Es ist ganz viel Arbeit. Denn wenn das nicht so wäre, dann bräuchte es uns ja auch nicht. Also dann bräuchte es ja keine individuellen Lösungen. Dann wäre alles easy. Aber also ich würde mal wirklich auch sagen, einfach ist in dem Prozess erstmal so gut wie gar nichts.
Und was macht,
aber es trotzdem gelingt.
Und was macht das aus, die Arbeit mit Ringeltauben, also wenn du das Bild schon benutzt?
Ja, ich finde, da macht es einfach aus, dass wir sehr achtsam sind für die Person, aber auch für den Betrieb, dass wir uns bewusst sind, dass wir uns an den Fähigkeiten und Stärken orientieren, also dass wir sehr ressourcenorientiert arbeiten, uns nicht lange mit den Defiziten aufhalten, sondern mit den Fähigkeiten und Stärken, dass wir mehrparteilich natürlich arbeiten, also im Hinblick auf die Person, um die es geht, aber auch im Hinblick auf den Betrieb und die Anforderungen, die ein Betrieb so hat und wo gibt es da überhaupt Spielräume, was zu verändern. Dann geht es immer darum, dass unsere Arbeit auch so gestaltet ist, dass sie akzeptiert wird von allen Beteiligten. Also ich kann die Unterstützung, ist nur dann hilfreich, wenn sie auch akzeptiert wird von den jeweiligen Akteuren. Dann ist es auch wichtig, dass wir immer individuell angemessen unsere Unterstützung anbieten. Der eine braucht mehr, die andere braucht weniger. Das gilt auch wieder speziell für die Personen, mit denen wir arbeiten. Das gilt aber genauso für die Menschen in den Betrieben, mit denen wir arbeiten. Und ganz wichtig ist natürlich, dass wir uns keinen Illusionen hingeben. Wir müssen auch gucken, dass eine Verselbstständigung passiert. Also, dass die Person durch das Coaching, durch diesen Prozess der Begleitung schon während der Schulzeit und auch danach so weit befähigt wird, dass sie selbstständig Aufgaben übernehmen kann, die den Betrieb entlasten. Weil der Betrieb muss ja schlussendlich auch was dafür bezahlen für eine Arbeitsleistung. Da kann es zwar auch Zuschüsse geben, klar. Aber unterm Strich muss das für den Betrieb auch was sein, wo er nicht drauf zahlt. Das kann man ganz offen auch so sagen. Und das müssen wir als Fachkräfte auch im Blick haben. Denn aus lauter sozialer Verantwortung, das sind die allerwenigsten Betriebe. Da haben wir so ein paar an der Hand. Da frage ich mich aber tatsächlich auch manchmal, ob das so sinnvoll ist, weil wenn eine Person vielleicht nicht so sinnvoll eingesetzt ist, sondern vielleicht ist es auch mehr eine Goodwill-Aktion ist, dann ist das auch für das Selbstwertgefühl auf Dauer nicht das Beste. Das ist so meine Erfahrung. Aber das sind auch nur Einzelfälle. Also bei den allermeisten trifft es zu, was ich gesagt habe. Also da muss eine Verselbstständigung soweit stattfinden, dass die Vorgesetzten, die Anleitungspersonen sich darauf verlassen können, dass eine Person die Aufgaben, die eben bekannt sind, die eingeübt sind, dass die auch funktionieren, ohne dass jemand nochmal nacharbeiten muss oder permanent drauf schauen kann, das können Betriebe in der Regel nicht leisten.
Wo wir jetzt beim Thema Motive nochmal sind und Motivation, was motiviert denn eigentlich so ein Unternehmen, dass sie A, die Praktika zur Verfügung stellen oder B, ja sogar die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Aussicht stellen?
Also da gehört natürlich dazu, dass wir als Fachkräfte erstmal totale Fans unserer Arbeit sein müssen. Weil wenn wir von unserer Arbeit überzeugt sind, dann können wir auch andere davon überzeugen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir hier eine Schublade aufmachen und wir haben da 100.000 Adressen drin und alle sagen, yeah, kommt vorbei. So ist es nicht. Wir haben da, wir nehmen jeden Tag den Telefonhörer in die Hand und schließen auch neue Betriebe auf. Und klar haben wir mittlerweile auch eine große Datenbank mit über 1500 Kooperationspartnern in der Region von Betrieben, von betrieblicher Seite aus. Aber das heißt ja nicht immer, dass das sofort funktioniert. Was die motiviert, die Betriebe, aus meiner Erfahrung ist, vor allem unser Jobcoaching, also diese enge Begleitung, die wir da anbieten, dass wir immer zur Verfügung stehen mit unserem Know-how, dass es Langzeitpraktika sind, dass man sich da gut kennenlernen kann und gut was ausprobieren kann. Das ist auf jeden Fall auch was die Betriebe dann motiviert. Wenn die dann merken, aha, da ist ja wirklich eine Entlastung auch da für meine Fachkräfte, die können sich vielleicht mehr den fachspezifischeren Aufgaben mehr widmen und unsere Teilnehmer übernehmen mehr die Routineaufgaben. Das motiviert Arbeitgebende auch. Dann denke ich, wenn es zu einer Anstellung und was die auch motiviert ist und die guten Erfahrungen mit uns, weil tatsächlich ist es mittlerweile schon so, dass kaum eine Woche vergeht, wo nicht ein Betrieb bei uns anruft und sagt, habt ihr mal wieder jemanden für uns? Wir hätten da gerade die Möglichkeit, wieder ein Praktikum zu machen, vielleicht sogar mit einer Anstellungsmöglichkeit. Und wenn es dann Richtung Anstellung geht, dann ist natürlich auch ganz wesentlich wichtig, dass wir uns auskennen im Reha-System, die Zuständigkeiten, die Möglichkeiten kennen und dass dann natürlich auch Anträge auf Lohnkostenzuschüsse und Unterstützung am Arbeitsplatz geleistet werden kann von den entsprechenden Ämtern. Da haben wir so eine Art Lotsenfunktion, sind da Brückenbauer und nehmen da auch den Betrieben möglichst viel Bürokratie ab. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte. Und der Hauptpunkt ist natürlich, dass die Person auch zum Unternehmen passen muss, dass sie gezeigt hat, sie ist motiviert, sie macht da mit, sie gibt ihr Bestes und macht da einen guten Job, passt ins Team.
Und was sind so typische Berufsfelder und Betriebe, wo ihr die Jugendlichen hinvermittelt?
Also erstmal geht es ja darum, was wünschen sich die Jugendlichen und dann gucken wir da sehr gezielt. Und ich sage dann auch immer dazu, keine Branche ist vor uns sicher grundsätzlich, aber wo wir so am meisten Vermittlungen tatsächlich haben, kann ich so sagen, das ist so tatsächlich der Bereich Kindergarten, Küche, Hauswirtschaft, Verkaufshilfen, also so Regalpflege in Supermärkten zum Beispiel, aber auch Lager und Produktion, Hausmeisterhelfer haben wir auch viel, teilweise auch, aber das nur ausnahmsweise bei dem Personenkreis Büro, aber das ist eher, da braucht man dann schon auch eine bessere Kenntnis in der Regel von Kulturtechniken. Mit Schulabschluss ist das eher schwieriger. Da geht es dann eher im Bereich Büro. Da versuchen wir immer so innerbetriebliche Helferinnenjobs zu finden. Da geht es dann eher so um Botengänge oder mal Toilettencheck oder Tee kochen und einkaufen für die Firma, wenn das möglich ist, also solche Geschichten. Aber wie gesagt, ansonsten sehr breit, da ist vieles möglich. Da gab es auch schon wunderbare Geschichten, an die vorher keiner geglaubt hat und die sind dann entstanden übers Tun. Und ganz ehrlich, da bin ich auch ein Fan davon, wenn du mich nach Erfolgsfaktoren fragst. Wir haben jetzt schon ein bisschen über wenig Druck auch gesprochen. Das gehört für mich auch dazu, dass wir am Anfang des Wegs in der Regel nicht wissen, wo wir am Ende ankommen. Und dass wir einfach den Weg auch nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, alle miteinander, die Teilnehmenden und auch die Betriebe mit uns gemeinsam. Und dass wir immer wieder darauf hingucken, was funktioniert einfach gut und von dem, was gut funktioniert, das ausbauen, da mehr davon. Das, was nicht funktioniert, da weniger davon. Und dann passieren ganz spannende Geschichten.
Hast du gleich eine, die dir einfällt, die du erzählen möchtest?
Ja, kann ich gerne machen. Willst du eine Geschichte, egal welche, oder willst du eine Geschichte mit von einer Person mit Williams-Boydens?
Na, die WBS-Geschichten, die habe ich mir noch aufgehoben, die Frage. Aber vielleicht erstmal so die Geschichte und dann können wir zum Thema WBS gerne kommen.
Mhm. Ja, da muss ich jetzt mal kurz in mich gehen. Eine Geschichte. Ach ja, ich nehme mal den Markus. Der Markus, der kommt. Also hat auch die Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung besucht. Und den Markus, der fällt mir deswegen ein, weil der arbeitet schon seit über 20 Jahren am gleichen Arbeitsplatz. Und deswegen habe ich ihn ausgewählt. Und Markus haben wir auch schon während der Schulzeit kennengelernt. Und der Markus war sehr offen für die Berufsfelder und hat sich aber viel dann im Bereich Küche ausprobiert. Und ich fand es wunderbar, weil der Markus war zu Beginn ein sehr schüchterner Jugendlicher, der einem kaum in die Augen schauen konnte und der sehr viel Unterstützung am Anfang gebraucht hat, weil er sehr schnell überfordert war hinsichtlich von Umstellungsfähigkeit, Flexibilität. Und durch die Langzeitpraktika ist er immer sicherer geworden und immer sicherer und hat eben ja von ganz wenigen Aufgaben dann in der Küche über immer mehr Aufgaben übernommen und hat dann eben, und das war nicht so einfach, weil der ist untergekommen in einem Altenheim und das Altenheim hatte jetzt auch nicht so viel Geld. Aber weil er so dran geblieben ist und so lange in dem Betrieb war, ist es ihm gelungen, auch die Kollegen und die Chefs für sich einzunehmen, weil er so ein freundlicher und zuverlässiger Mensch ist, der immer pünktlich war und immer alles gegeben hat, auch wenn es vielleicht anfangs nicht so ganz einfach für ihn war und auch für die anderen nicht immer. Und er ist dann übernommen worden und er hat ganz lang erstmal immer so befristete Verträge gehabt, weil das Altenheim auch nie wusste, wie kann es da weitergehen, haben wir die Finanzierung noch. Ja, und mittlerweile ist er natürlich längst entfristet. Und der Markus ist ein toller Typ, der ist jetzt schon seit 20 Jahren in dem gleichen Altenheim in der Küche. Und der fällt mir deswegen ein, weil wir haben jetzt zum Beispiel bei Access das Thema Fördermitgliedschaft in Angriff genommen und unser erstes Fördermitglied ist der Markus geworden. Und das hat mich sehr gerührt, weil ich ihn schon so lange kenne und dass der Markus, der im Bereich Niedriglohn arbeitet, letztendlich wie die meisten unserer Teilnehmenden, ne, das sind ja alles ungelernte Kräfte, dass der dann sagt, ich werde Fördermitglied und ich nehme 12 Euro im Monat in die Hand, um Access zu unterstützen, hat mir schon ein Tränchen ins Auge gedrückt. Das fand ich einfach sehr besonders, dass er das gemacht hat. Ja. Und der Markus arbeitet heute sehr selbstständig. Wir sind da in der Berufsbegleitung so gut wie gar nicht mehr beteiligt. Die ersten Jahre waren wir da noch intensiv dabei. Das ist mittlerweile ein Selbstläufer geworden. Und ich finde, es ist eine schöne Geschichte, die auch zeigt, dass sowas auch langfristig funktionieren kann. Mhm. Viele der Menschen, die wir vermittelt haben, das funktioniert wirklich langfristig. Nicht bei allen, aber bei vielen.
Jetzt so, also ich will von dir keine genauen Statistiken hören, aber so ganz grob über den Daumen gepeilt. Wenn du dir die, also wir reden jetzt, gehe jetzt von aus, von Bayern noch, von Sonderschulen oder Förderschulen, wie auch immer die jetzt benennen. Da sind jetzt in der Klasse 8 bis 12 oder mehr drin. Wie viel von denen kommen dann in diesen Prozess des, sag ich jetzt mal, des Erprobens, diese Praktika durchzuführen? Und wie viele von denen kommen dann tatsächlich auch in eine sozialversicherungspflichtige Anstellung? So ganz, ganz grob über den Daumen gepeilt. Aber dass man mal so eine ungefähre Vorstellung davon hat.
Es ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil die Jahrgänge unterschiedlich sind. Und weil da ja auch schwerst mehrfach behinderte Menschen genauso in diesen Klassen sind wie Menschen, die eben weniger Beeinträchtigungen haben. Von daher kann das jetzt in dem einen Jahr können das 5 sein aus einer Klasse, die zu uns kommen. Im anderen Jahr kann es keiner sein oder nur eine Person. Was ich aber konkret sagen kann, wie unsere Vermittlungserfolge sind in dem Bereich. Also wir haben in dem Bereich immer über all die Jahre, wir machen das jetzt, letztendlich engagieren wir uns im Bereich Übergang Schule, Beruf seit 98. Wir haben immer mehr als 50% Vermittlungsquote. Wir haben auch schon mal einen Jahrgang gehabt, da haben wir 70% Vermittlungsquote gehabt. Von denen, die dann teilgenommen haben. Also auch sehr unterschiedlich, ne? Aber über 50% waren wir immer.
Und das ist viel.
Das ist, ja, also, ich würde mal sagen, deutschlandweit Spitze.
Und jetzt komme ich zu der Frage, wie bist du mit dem Williams-Borren-Syndrom in Kontakt getreten? Das würde mich doch jetzt sehr interessieren. Wie waren da die Kontaktaufnahmen? Wie waren die Begleitung? Was waren da für euch Herausforderungen und ja, einfach deine Einschätzung dazu?
Also die erste Person mit Williams-Borren-Syndrom kam tatsächlich über unseren eigenen Elternverein. Also dass Eltern, die in uns, also die als Gesellschafter, in den Gesellschaftervereinen eben auch organisiert sind, dass die dann zu uns kamen und haben gesagt, die Tochter geht jetzt, verlässt demnächst die Schule und könnt ihr da helfen? Das war so der erste Kontakt und das war natürlich auch dann nochmal so eine besondere Aufgabe an der Stelle, weil wir, das ist ja quasi meine Arbeitgeberin, unsere Arbeitgeberin, die da den Auftrag hatte, also auch schon noch ein bisschen nochmal anders, als wenn jemand kommt, der jetzt nicht in diesen Doppelfunktionen ist.
Nochmal spezifisch, auch nochmal eine andere Dimension von Druck.
ja, tatsächlich, so ist es. Und was aber sehr unterstützende Eltern auf jeden Fall an dieser Stelle, also sehr unterstützend, sehr ressourcenorientierte und auch realistische Eltern, wie ich finde. Und was mir sofort aufgefallen ist bei der Teilnehmerin, um die es da ging, ist die große Freundlichkeit. Also so eine ganz sympathische junge Frau, die viel lacht, die Positivität rüberbringt. Also ich nenne jetzt einfach auch den Namen, das ist den Vornamen, das ist Lisa. Und Lisa unterstützen wir auch heute noch. Und die Lisa ist wirklich ein Sonnenschein. Und das ist mir tatsächlich auch bei den anderen Menschen, die mir begegnet sind, mir persönlich mit Williams-Borren-Syndrom immer aufgefallen, dass es erstmal Menschen auch waren, überwiegend, nicht alle, aber überwiegend mit positiven Energien erstmal so beim ersten Eindruck auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt bei unserer Lisa bleiben oder bei Lisa bleiben, dann ist schon auch aufgefallen, du hast ja auch nach Herausforderungen gefragt, also erstmal so als absolute Stärke die Zuverlässigkeit auf jeden Fall, diese eine hohe Motivation, auch ein hoher Ausdruck von, ich will es richtig machen, ich will auch anerkannt sein. Ja, diese Kommunikationsfähigkeit ist mir aufgefallen. Und gleichzeitig aber auch dieses ganz große Bedürfnis nach Routine, nach viel Klarheit, nach einem ganz eng abgesteckten Rahmen und ganz klaren Verantwortlichkeiten. Da war, und das hat sich auch bislang immer eigentlich bei all unseren Teilnehmern gezeigt, wenig eigenständiges Planen und vorausschauendes Denken bei den Personen, die bei uns angekommen sind. Ich will ja nochmal erinnern, weil ich keine Generalisierungen mag, zu uns kommen ja die Menschen, die besondere Unterstützungsbedarfe haben, die keinen Schulabschluss haben. Es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen. Aber das ist, waren so die Herausforderungen. Also, und von daher immer, wenn ich wieder zurückkomme auf ein wichtiges Prinzip, das Prinzip in Fähigkeiten und Ressourcen zu denken, war immer klar, bei dem Personenkreis geht's viel darum zu schauen, wo wird diese Freundlichkeit gebraucht, wo wird die gesehen. Und die Lisa zum Beispiel, ja, da ist es uns gelungen, in einer Klinik die Aufgaben so zu strukturieren, dass sie täglich wiederkehrend sind und dass sie zum Beispiel auch...
Andrea, darf ich mal kurz zwischenfragen, ja. Was ist das für eine Klinik, wo sie arbeitet?
Sie arbeitet in einer Reha-Klinik und da kommen orthopädische Patienten hin. Sie selbst ist da eingesetzt in einer Abteilung, die ist wie so eine Art Fitnessstudio. Da sind verschiedene Geräte zu finden. Da findest du zum Beispiel Laufbänder, da findest du aber genauso Fahrräder, da findest du auch einen Raum mit der Hydrojet-Massage. Und da sind wir jetzt in dem Raum, in dem Lisa wirkt. Und was sie da tut, ist, dass sie die Patienten erstmal freundlich begrüßt. Da kann sie dann ihre Kompetenz der Freundlichkeit und Höflichkeit ausspielen. Dann fragt sie den Patienten, wie es ihm heute geht. Und bittet die Person, sich hinzulegen. Dann fragt sie, welche Stufe der Hydrojet eingestellt werden soll, ob eben stärker oder weniger stark oder ganz leicht bei den verschiedenen Körperregionen. Das hat sie auch gelernt, gut einzustellen, mit so einem, wie bei einer Playstation, in so einem Gerät. Und dann wird die Person eben, verabschiedet sie die Person, die Person bleibt in dem Raum, die Lisa geht. Und in der Zeit, wo die Massage läuft, widmet sie sich anderen Aufgaben, die klar strukturiert sind. Das sind zum Beispiel kleine Aufräumarbeiten, kleine Desinfektionsarbeiten dabei. Wenn die Zeit dann abgelaufen ist, geht sie wieder in diesen Raum, fragt, wie es war, wie es der Person jetzt geht und begleitet die Person wieder aus dem Raum raus. Und das sind eben diese punktuellen Kontakte und die Lisa ist da perfekt für diese Aufgabe geeignet und bekommt da auch gutes Feedback. Und was auch wichtig ist für die Lisa, und ich glaube, das ist für den Personenkreis sowieso allgemein auch gültig aus meiner Erfahrung, ist, sie hat eine konkrete Ansprechperson, an die sie sich jederzeit wenden kann, wenn sie Fragen hat. Und die Ansprechperson guckt auch drauf, dass die Lisa sich an ihren Tagesplan hält. Also sie hat einen Tagesplan, den sie einhalten muss und den braucht sie auch zur Orientierung, damit sie sich nicht verliert und Dinge vielleicht auch vergisst. An der Stelle. Ja, also das ist so ein Beispiel. Du hast ja gefragt, eine Person, die mir einfällt mit Williams-Boyden-Syndrom am Arbeitsplatz, also dieser Klinikarbeitsplatz. Und den gibt es jetzt mittlerweile auch schon über 10 Jahre, wenn nicht sogar 15. Schon ziemlich lange.
Wow. Ja, toll. Gibt es noch eine andere Person, mit der du in Kontakt warst mit WBS?
Ja, gerade sind wir zum Beispiel in Kontakt, das bin nicht ich selber, sondern das ist eine Kollegin, kann den Vornamen sagen, ist der Robin und der Robin ist gerade in einem Kindergarten und in dem Kindergarten geht es auch darum, dass da eine sehr enge Struktur entstanden ist, dass eben der Robin das übernehmen kann, von Tee kochen bis Brötchen schmieren oder Brote schmieren und klein machen und Obst schneiden. Und den Kindern auch ein bisschen helfen beim Anziehen, also Schuhe anziehen und Jacke anziehen und solche Dinge. Und da finden gerade tatsächlich auch Gespräche statt, wie es da weitergehen kann in diesem Kindergarten. Das ist auch noch so ein Beispiel. Und so, ansonsten haben wir schon auch viel probiert, auch mit alten Menschen haben wir schon Sachen ausprobiert, Tagesförderstätte, wo es eher so drum geht, auch vielleicht so mit den alten Menschen zu spielen, also Beschäftigungsangebote zu machen oder Getränke auszuteilen oder die Tische zu decken. Also alles, was so, das ist unsere Erfahrung, alles, was so gut zu strukturieren ist, was wiederkehrend ist, das sind gute Arbeitsfelder für den Personenkreis.
Wir haben ja eben schon über Erfolgsaussichten gesprochen. Wie ist das dann, wenn so ein Praktikum scheitert? Was passiert da? Wird die Person weiter begleitet? Welche Erfahrungen hast du da? Was gibst du dann dem Jugendlichen mit? Was gibst du den Familien mit? Oder vielleicht auch der Schule?
Also zunächst möchte ich sagen, dass das Wort Scheitern in meinem Wortschatz in dem Zusammenhang gar nichts mehr verloren hat, weil das ist ein Wort, was viel Druck aufbaut. Scheitern oder nicht scheitern, das heißt ja gut oder schlecht. Und ich bin eher ein Fan zu sagen, lass uns miteinander auf den Weg machen und lass uns gemeinsam Erfahrungen machen. Und aus den Erfahrungen werden wir schlauer und wir werden gute Erfahrungen machen. Wir werden vielleicht auch Erfahrungen machen, die weniger gut sind. Und dann müssen wir schauen, wie gehen wir damit um. Und es kann auch ein gutes Ergebnis sein, wenn etwas nicht so gut funktioniert, dass die Person für sich dann entscheidet, ich möchte jetzt den Prozess nicht fortsetzen, ich sehe mich vielleicht doch eher in einer Werkstatt für behinderte Menschen, dann bin ich zum Beispiel fein damit, wenn die Person damit fein ist. Wenn die Person aber weitermachen möchte, dann machen wir auch weiter, dann nehmen wir den nächsten Betrieb ins Visier und die nächste Chance und schauen, was haben wir im vergangenen Praktikum gelernt. Wir haben ja Erfahrungen gemacht, wir wissen jetzt wieder mehr, was passend ist, was weniger passend ist. Wir versuchen dann, das Passende auszubauen, das weniger Passende wegzulassen. Und es liegt ja auch nicht immer nur an den Menschen, an den Jugendlichen, sondern es kann ja auch sein, dass es betrieblicherseits nicht zur Passung kommt. Also von daher ist eben die Frage, also ich bin ein Fan, die sagt, solange wir Maßnahmezeit heißt immer, solange die Maßnahme finanziert ist, und solange die Person motiviert ist, an sich zu arbeiten und weiterzumachen, solange würden wir auch weitermachen an der Stelle. Was No-Gos sind in dem Prozess, ist natürlich, wenn das Praktikum vielleicht beendet werden muss oder wiederholt beendet werden muss, weil die Zuverlässigkeit oder die Umgangsformen einfach völlig inadäquat sind. Das wären No-Gos aus meiner Sicht. Also wenn jemand einfach nicht zuverlässig kommt, da hat kein Arbeitgeber auf Dauer Verständnis, da wird auch das Ziel nicht zu erreichen sein. Wenn jemand Fehlverhalten zeigt, schlimmerer Art, mit Klauen oder irgendwelchen Übergriffigkeiten, dann wird's auch eng. Dann hat man noch mal eine zweite Chance verdient, da bin ich immer Fan von. Kommt immer drauf an. Also man muss halt immer individuell hinschauen. Aber ich bin eine Person, die sagt, macht Sinn, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, mehrere Erfahrungen zu machen und immer, wenn was nicht so gut läuft, hinzugucken, warum hat es nicht gut geklappt. Vielleicht kann das in Zukunft ausgeschaltet werden. Und trotzdem muss man auch realistisch sein. Am Ende ist eine Maßnahmezeit zu Ende und dann ist ein Ergebnis da. Und dann müssen wir gucken, wie gehen wir damit um, wenn wir nicht erfolgreich waren. Und da haben wir aber immer irgendwelche Perspektiven gefunden mit den Jugendlichen, die dann in der Regel schon auch stimmig waren für die Eltern und für die Jugendlichen. Ja, wir sind da sehr kreativ, würde ich mal sagen, an der Stelle.
Jetzt hast du schon gesagt, die Dauer der Unterstützung. Eine Doppelfrage. A, wie lange ist die Dauer? Und B, ist jetzt mal die Frage der Finanzierung. Also müssen die Familien quasi eure Dienstleistungen bezahlen oder wie ist das geregelt?
Nein, also für die Familien kostet das überhaupt nichts. Niemand muss da was bezahlen. Das ist Aufgabe der Kostenträger, das zu bezahlen. Bei uns ist das eben finanziert von verschiedenen Stellen. Das ist jetzt bayernspezifisch dann natürlich. Bei uns wird es finanziert von der Agentur für Arbeit, vom Inklusionsamt und teilweise auch vom Schulamt beziehungsweise vom entsprechenden Ministerium hier in Bayern. Aber es gibt in allen Bundesländern oder in fast allen Bundesländern gibt es verschiedene Projekte, die unterschiedlich finanziert sind. Auch bei euch in Sachsen gibt es ja im Übergang Schule-Beruf ein Projekt. Da bin ich aber jetzt nicht so firm, dass ich da Auskunft geben könnte. Da habt ihr aber eure Fachleute, gerade bei den IFDs, die sich da sehr gut auskennen. Das war jetzt so die Frage, was es kostet. Und dann hast du noch gefragt nach der Dauer. Bei unserem bayerischen Projekt haben wir grundsätzlich erstmal 3 Jahre Zeit in Summe, auf das Ziel, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hinzuarbeiten. Weil wenn du dich erinnerst, war das ja so, wir fangen in der 11. Klasse an, können in der 12. Klasse fortsetzen und dann haben wir noch ein nachschulisches Jahr, sodass es 3 Jahre sind. Wenn wir da nicht zum Erfolg kommen, dann haben wir bei Access noch andere Maßnahmen, mit denen man das Thema weiterverfolgen kann. Ich habe letztens eine Person gehabt, die wäre eigentlich auch noch ein schönes Fallbeispiel. Da haben wir mit der Person 5 Jahre gearbeitet und jetzt hat er einen unbefristeten Vertrag. Und der arbeitet zum Beispiel auf einer Demenzstation. ist jetzt niemand mit Williams-Beuren-Syndrom, sondern mit einfach einer gravierenden kognitiven Beeinträchtigung. Aber wir sind 5 Jahre lang dran geblieben und der hat viel erlebt, viele betriebliche Praktika, der junge Mann. Sein Wunsch und auch der der Eltern war aber immer weiterhin dran zu bleiben. Und solange die weiter dranbleiben wollten und wir gesehen haben, er gibt sein Bestes, haben wir weitergemacht. Wir waren dann erfolgreich. Nach 5 Jahren kann man sagen, wuh, so lang. Aber ja, wir haben halt nicht aufgegeben. Und das zeichnet uns, denke ich, auch ein Stück weit aus, nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Weil es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja schon auch viel Glück dabei, kann man ja schon auch sagen. Ne? Das, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen zusammenzutreffen, da gehört auch das berühmte Glück dazu, nicht nur die Strategie. Die Strategie wäre das Durchhalten.
In einer der früheren Folgen, da war hier Torben zu Gast aus Bremen mit seiner Familie. Und der hatte so im Rückblick so einen Übergang von der Schule ins Arbeitsleben, dass er erst in der WFB war, dann in so ausgelagerten Arbeitsplätzen, dann hat er das eine Weile probiert und dann ist er wieder in der WFB gelandet und dann hat man da von da aus wieder einen neuen Versuch unternommen, so ausgegliedert zu arbeiten, so dass man sagen kann, naja, wie du es schon beschrieben hast, so eine Wegstrecke es gibt, ne, wo man mal vielleicht auch die WFB ja braucht als einen Ort, um ja vielleicht mal Kräfte zu tanken oder sich neu zu orientieren. Manche bleiben aber auch dauerhaft in der Werkstatt für Behinderte. Und jetzt erlebe ich häufig Diskussionen, sowohl im Fach jetzt als auch mitunter Eltern, die von Anfang an doch sehr, sehr negativ eingestellt sind gegenüber WFBs. Ich selber habe 8 Jahre in der WFB gearbeitet und könnte dazu viel sagen, im Guten wie im Schlechten. Wie schätzt du es denn ein, eine Beschäftigung in der WFB?
Ja, und da möchte ich auch gleich dazu sagen, das ist nicht für jeden möglich. Und ich möchte auch gerne Lanze brechen für die WFBMs, weil ich finde, dass die allermeisten WFBMs eine wunderbare Arbeit machen, weil in Anbetracht dessen, was in Deutschland alles passiert ist, ich mache den Job ja jetzt fast seit 30 Jahren und durfte da auch viel mitgestalten und viel mitentwickeln. Und dank mir und anderen Wegbereitern sind ja auch viele Angebote außerhalb der WFBMs entstanden, wo ich denke, früher waren die Menschen in den WFBMs, heute werden sie vorher quasi schon abgeholt und kommen gar nicht mehr in die WFBM. Also das muss man ja auch sehen, dass da viel passiert ist. Und die Menschen, die heutzutage in die WFBM kommen, das sind wirklich Menschen, die sehr beeinträchtigt sind. Das ist meine Erfahrung, das hat sich verändert. Früher, wenn ich in WFBMs gegangen bin, habe ich gedacht, ja, da sehe ich doch gleich, wer da Potenzial hat. Das ist heute schwieriger, schon allein verhaltensbedingt. Also das sind viele Menschen, die verhaltensbedingt einfach einen höheren Unterstützungsbedarf haben. Dann gibt's Werkstätten, die machen vorbildliche Arbeit, auch was das Thema Inklusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt anbelangt. Bis dahin auch in Richtung sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und als Zwischenstufe kann auch sein, oder auch dauerhaft, das Thema Werkstatt-Außenarbeitsplätze. Also von daher will ich Eltern da einfach auch vielleicht ein bisschen Mut machen. Wichtig ist, denke ich, dass man sich die Werkstatt gut anschaut und dass man dann genau diese Fragen stellt. Welche Angebote habt ihr denn für unseren Jugendlichen in Bezug auf, wie arbeitet ihr mit der Arbeitswelt zusammen? Und es geht von, dass die Projekten haben in den Firmen, dass die Außenarbeitsplätze haben, bis hin, dass die ins Budget für Arbeit vermitteln oder in reguläre Arbeit. Also es geht erstmal darum, nicht pauschal zu verurteilen. Da will ich einfach eine Lanze für brechen, sondern sich die Einrichtungen individuell anzuschauen, die Fragen zu stellen, auf die es einen ankommt und sich dann eine Meinung bilden. Das ist so meine Erfahrung, dass man damit gut fährt. Und ich selbst bin ja auch Trainerin für Fachkräfte in Werkstätten. Ich habe im Laufe meiner über 25-jährigen Trainerlaufbahn so viele Menschen, so viele engagierte Menschen auch aus Werkstätten für behinderte Menschen kennengelernt und Erfolgsgeschichten, dass das Urteil, die WFBM ist schlecht, einfach dem überhaupt nicht gerecht wird.
Jetzt hast du schon angedeutet, du bist ja wirklich schon lange im Geschäft, in dem speziellen. Wenn du jetzt so zurückblickst, was sind aus deiner Sicht so ganz zentrale, naja, Dinge, die sich sehr positiv entwickelt haben? Aus deiner Sicht, wo hat sich zu wenig entwickelt? Und vielleicht schon dann der Blick voraus, wo siehst du so die großen Themen, die jetzt anstehen oder vielleicht für die Zukunft, was sich verändern sollte, müsste?
Ja, wenn ich zurückblicke, dann ist unheimlich viel passiert. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, da wurde ich teilweise sogar beschimpft, dass die Arbeit, die ich tue, verantwortungslos sei und dass die Menschen nicht bestehen können auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, dass die überfordert werden, dass die krank werden, dass das alles überhaupt nicht geht, dass die ausgenutzt werden. Wenn ich damals Fortbildungen gemacht habe, habe ich immer mindestens 2-3 Personen in den Fortbildungen gehabt mit immensem Widerstand, den ich aber nach 2-3 Tagen dann zum Glück auflösen konnte, die dann Lust auf das Thema hatten. Und heute ist es so selbstverständlich. Heute stellt es keiner mehr in Frage, dass Menschen mit den besonderen Unterstützungsbedarfen auch außerhalb von WFBMs arbeiten können, dass die im Übergang Schule-Beruf in der Regel gut begleitet werden. Das ist Mainstream geworden und das freut mich total. Gleichzeitig bin ich oft auch ein bisschen ungeduldig gewesen und bin es auch heute noch, weil wenn man sich natürlich die Fallzahlen anschaut, dann sind die zwar ein bisschen nach oben gegangen, aber die lassen immer noch zu wünschen übrig. Also ich finde, es ist wichtig, dass das Thema weiter ausgebaut wird. Da sind auch erste Schritte passiert. Also da gab es jetzt ja erst jetzt dieses Jahr, es gibt ja ein neues Fachkonzept, Eingangsverfahren, Berufsbildungsbereich, der Agentur für Arbeit, wo der Fokus auch nochmal mehr auf diese Thema Übergänge gerichtet
ist. In Bayern oder in ganz Deutschland?
Ganz Deutschland, Das gilt flächendeckend. Das ganz Bundesagentur für Arbeit ist ja eine Bundesbehörde, das gilt flächendeckend. Ich bin natürlich total froh, dass wir das Thema unterstützte Beschäftigung 2008 ins Gesetz bringen konnten. Da hatten wir auch einen Anteil dran. Das ist mittlerweile.
Kannst du ganz kurz was sagen? Was versteht man darunter?
Die unterstützte Beschäftigung ist eine Maßnahme der Agentur für Arbeit, beziehungsweise ist eigentlich eine gekoppelte Maßnahme, die aus zwei Phasen besteht. Die eine Phase ist die individuelle betriebliche Qualifizierung, die hinführt zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz für den Personenkreis. Und die zweite Phase ist die Berufsbegleitung, also die berufliche Sicherung, wenn Arbeitsplätze erreicht sind. Und mit dieser Maßnahme konnten wir so diesen Graben schließen für die Personen, die für die Werkstatt für behinderte Menschen zu stark waren und sind, aber für den allgemeinen Arbeitsmarkt noch zu schwach. Und von daher, das ist jetzt eine bundesweite Maßnahme, die es gibt, die vorgelagert ist einer Werkstatt für behinderte Menschen, wenn eben die Prognose so ist, dass das Ziel einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erreicht werden kann. Und das ist auch eine Entwicklung, die einfach absolut zu begrüßen ist. Also da ist auch viel passiert. Ich könnte jetzt noch ganz viel aufzählen, was da alles passiert ist in dieser Zeit. Meiner Meinung nach haben wir einen gesetzlichen Rahmen, der ganz viel möglich macht, wenn man das möglich machen will und wenn man weiß, wie man es zu ermöglichen hat und mit den richtigen Stellen kooperiert, wenn man sich da gut auskennt. Du hast dann noch gefragt, so einen Blick in die Zukunft, was ich mir wünschen würde. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass noch viel mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, mit einer guten Begleitung in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt zu werden oder wenn sie in Werkstätten sind, auch mehr draußen noch zu arbeiten, vielleicht auch als Übergangsgeschichte, als Werkstatt-Außenarbeitsplatz und das immer wieder auch geprüft wird, kann da eine reguläre Beschäftigung werden. Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr das Budget für Arbeit als Instrument genutzt wird, weil das wirklich ein sehr, sehr gutes Instrument ist für den Personenkreis, der eben von den Kompetenzen her ja schwächer ist oder eben mehr Unterstützungsbedarf hat, wenn man weiß, dass das einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 75% dauerhaft geben kann, dann heißt es ja im Umkehrschluss, dass meine Arbeitsleistung so um die 25% liegen kann. Das macht natürlich auch viel möglich. Und was ich mir tatsächlich auch sehr wünschen würde für die Personen, die in den Werkstätten sind, dass die Reform der Entgelte, dass die vorangeht und dass die Menschen einfach auch dass da was gefunden wird, damit weniger Willkür bei der Bezahlung da ist, sondern mehr Regelung, weil ich finde es ehrlich gesagt unsäglich. Wir haben überall Tarifpartner und in dem Bereich wird selber entschieden innerhalb einer Organisation, wer wird wie eingruppiert. Ja, das ist, finde ich, unbefriedigend für alle. Da wünsche ich mir mehr Transparenz, da wünsche ich mir mehr, dass die Arbeit, die die Menschen leisten mit ihrem Können, einfach auch von der Honorierung mehr gesehen wird und das wäre eigentlich auch ganz einfach schon möglich, indem man eben Finanzströme umlenkt. Also aus meiner einfachen Perspektive, aber ich natürlich weiß ich, dass da viel Juristerei dran hängt und Gesetze nicht so einfach sind und vieles dranhängt. Aber ich glaube, das wäre ein gutes Signal, wenn das gelinge, ja, dass da eine transparentere Bezahlung erfolgen würde und eine bessere Bezahlung für die Menschen. Mhm. Auch zur Anerkennung ihrer Leistung. Mhm.
Jetzt hast du vorhin, also am Eingang des Gesprächs, gleich einen privaten oder nicht einen persönlichen Bezug hergestellt zu deinen Geschwistern. Das hat mich doch die ganze Zeit neugierig gemacht. Kannst du da vielleicht etwas auch nochmal zu sagen? Also vielleicht jetzt, ich vermute jetzt mal, ja, bist du als Geschwisterkind mitgewachsen? Welche Perspektiven hast du da jetzt eingenommen im Laufe deines Lebens, die sich verändert haben? Jetzt in Bezug auf Arbeit vor allem.
Ja, was ich spannend finde, dass in Deutschland natürlich auch das Hilfesystem sehr stark gekoppelt ist an irgendwelchen Anerkennungen. Also man muss anerkannt schwerbehindert sein, um zum Beispiel Berufsbegleitung zu bekommen, um Leistungen des Inklusionsamts zu bekommen. Ja, dann, also das finde ich interessant, weil für mich waren meine Geschwister nie irgendwie schwerbehindert. Ich kannte das Wort früher, glaube ich, gar nicht. Die waren halt einfach, wie sie sind. Und ich würde mir an der Stelle einfach auch wünschen, dass man sich mehr ausrichtet an den individuellen Unterstützungsbedarfen, die Menschen haben, und weniger an irgendwelchen Stempeln, die es braucht, die man zu erfüllen hat. Das ist so eine Lehre, die ich aus dem Ganzen habe. Und dann auch eine Lehre, und das ist eben auch das Dilemma, man bekommt halt auch nur Unterstützung, wenn man diese Stempel hat. Also meine Geschwister haben diese Unterstützung zum Beispiel nicht erfahren, weil sie diesen Stempel nicht hatten. Und ich habe zum Beispiel eine Schwester, die in der WFBM war und die aus eigener Kraft sich daraus entwickelt hat. Aber sie selber hat es dann getan. Keiner hat sich da innerhalb der Organisation damals drum gekümmert. Das ist schon ewig her, schon über 40 Jahre her. Aber sie hat sich auf den Weg gemacht und das fand ich auch nochmal ganz beachtlich, dass sie das gemacht hat. Und das ist ihr auch gelungen. Sie hat dann einen Arbeitsplatz gefunden, aber sie hat keinerlei Unterstützung bekommen. Und das hat sich zum Glück ja verändert. Also da gibt es ja heute Programme an der Stelle. Und ich glaube eben auch, was ich auch dabei so für mich reflektiert habe, ist so, es geht jetzt nochmal ganz weiter, dass jede Familie eigentlich so angebunden sein sollte, dass es Unterstützung gibt im Rahmen. Ich bin ein Fan von Quartiersmanagement zum Beispiel. Ich würde mir wünschen, dass es in jeder Stadt Quartiere gibt, die irgendwie so ja, Anlaufstellen sind, alles aus einer Hand. Und dass man da auch Vertrauen hat und dass da geguckt wird, ja, wer braucht eigentlich was und wann. Das würde ich mir sehr wünschen, weil ich glaube, dann wäre es in der Gesellschaft insgesamt besser und Menschen hätten mehr Chancen. Das würde mich sehr freuen, aber das Brett ist sehr, sehr dick. Mir persönlich reichen schon meine dicken Bretter, die ich immer zu vorn habe.
Es war jetzt schon die Wunschfrage, wo du einen Koffer voll mit 1 Million hinpacken würdest. Hast du die jetzt schon beantwortet im Prinzip?
Eigentlich ja, wenn ich jetzt so... Ja, doch, das stimmt. Ja, ich würde mir sowas wünschen. Ich würde mir Abbau von Bürokratie wünschen. Das ging ja sogar ohne Geld, ne? Und dann würde ich mir so... Ja... Ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, die aufeinander achtet und die aufeinander Rücksicht nimmt und dass es da eben Menschen gibt, die da unterstützen. Und das müssen nicht nur bezahlte Kräfte sein, das dürfen gerne auch Menschen sein, die das auch ehrenamtlich machen, wenn sie da Bock drauf haben. Ja, das fände ich schön, ein besseres Miteinander, wo jeder und jede gesehen wird.
Andrea, gäbe es ein besseres Schlusswort? Nein, deswegen lassen wir das so stehen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Restzeit, was auch immer du tust. Ich wünsche dir und euch ganz viel Erfolg weiterhin bei der Arbeit und viel Lebensfreude. Und ja, bis bald und danke.
Vielen Dank, lieber Ingolf, und auch dir. Also nochmal ganz herzliches Danke. Du hast es mir ganz einfach gemacht hier im Podcast. Ich fand es schön, ich fand es inspirierend. Ich wusste ja vorher nicht, was ich hier alles erzähle. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es dann ankommt.
Danke. Tschüss.
Das war Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.